Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Russlands Überfall auf die Ukraine hält die Welt seit dem 24. Februar in Atem. Es ist der bisher letzte in einer Reihe von Kriegen, die Wladimir Putin geführt hat, seitdem er die Geschicke Russlands bestimmt. 1991 hatte der damalige Präsident Boris Jelzin in einem Vertrag mit dem Präsidenten der Ukraine und von Belarus die Sowjetunion aufgelöst. Russland blieb trotzdem das größte Land der Erde und Jelzin blieb russischer Präsident bis 1999. Seither regiert Putin das Land überwiegend als Präsident, zwischendurch als Ministerpräsident. Gesine Dornblüt und Thomas Franke blicken darauf zurück, welche Kriege er in diesen Jahren geführt hat.
Tschetschenien ist im Nordkaukasus, ist ein Teil der Russischen Föderation und nach dem Ende der Sowjetunion wollte Tschetschenien unabhängig werden. Da gab es zwei Kriege, den ersten von 1994 bis 1996 und den zweiten von 1999 bis 2009.
Und der zweite Tschetschenienkrieg war zugleich der erste, den Wladimir Putin geführt hat. Als der Einsatz begann im Herbst 1999, da war er noch nicht Präsident, aber schon sehr mächtig. Grosny und auch der Rest Tschetscheniens waren fast vollständig zerstört. Es kam zu Anschlägen in Tschetschenien, aber auch in Moskau und im Rest Russlands auf Metrostationen, auf Wohnhäuser. Und das war der Anlass, dass 1999 im Herbst dann die russische Armee erneut in Tschetschenien einmarschierte. Das wurde bereits von Wladimir Putin angeordnet, der damals noch Premierminister war oder das befürwortet hatte. Offiziell galt das nun als Antiterroraktion. Nach dem Ende des zweiten Tschetschenienkrieges hat sich der Widerstand, der bewaffnete Widerstand, radikale Islamisten verlagert in die Nachbarrepubliken Dagestan, Kabardino-Balkarien, Inguschetien. Und dort hat Russland sogenannte Antiterroroperationen durchgeführt. Da wurden ganze Dörfer, da wurden ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt, sodass diese Menschen teilweise auch von einem Krieg gegen die eigene Bevölkerung sprechen. Denn man darf das ja nicht vergessen, die Menschen, sowohl Tschetschenen als auch die in den russischen Nachbarrepubliken, sind russische Staatsbürger.
Bleiben wir im Kaukasus, gehen aber auf die andere Seite der hohen Berge des Nordkaukasus in den Südkaukasus, 2008 nach Georgien. Dort gibt es ein Gebiet, was sich Anfang der 90er abgetrennt hat, auch mit der Unterstützung Russlands, Südossetien, was aber völkerrechtlich zu Georgien gehört. Und der damalige Präsident Michail Saakaschwili hat im August 2008 angefangen, Südossetien beschießen zu lassen. Daraufhin kam es zu einem Einmarsch russischer Truppen in Georgien und der Vormarsch ist dann kurz vor der Hauptstadt Tiflis gestoppt. Dieser Krieg dauerte etwas mehr als eine Woche. Wie viele Tote es gab, ist schwierig rauszukriegen. Da gibt es unterschiedlichste Angaben der unterschiedlichen Seiten. Es wird sich wahrscheinlich so um die 1500 einpendeln. Relativ sicher ist die Zahl der Vertriebenen. Da kommen wir auf 50.000, was immens viel ist in dieser doch sehr dünn besiedelten Region.
Für Russland wichtig in diesem Krieg und als Ergebnis ist, dass Russland Südossetien und auch ein zweites Separationsgebiet in Georgien, Abchasien, als selbstständig anerkannt hat und in der Folge dort Militärstützpunkte etabliert hat mit mehreren tausend russischen kampfbereiten Einheiten auf juristisch georgischem Gebiet.
Russland hält also in Georgien de facto 20% des Territoriums unter Kontrolle. Als ich vor knapp anderthalb Jahren da war auf der anderen Seite russisches Militär zu sehen. Und die Menschen vor Ort haben berichtet, dass es immer wieder Provokationen und Grenzzwischenfälle gibt. Genau wie die Ukraine will auch Georgien seit langem in die NATO, um sich eben vor dieser Aggression Russlands schützen zu können. Deshalb befürchten auch viele Georgier, dass sie, nach dem, was sie jetzt in der Ukraine sehen, das nächste Opfer einer derart massiven russischen Aggression sein könnten.
Gehen wir in die Ukraine. 2014 begann die Auseinandersetzung zunächst mit der Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim. Das war kurz nach dem Ende der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi. Russland brüstet sich bis heute damit, dass es keinen einzigen Schuss gegeben habe, keinen einzigen Toten gegeben habe bei der Besetzung der Krim. Das stimmt so nicht. Es wurde geschossen, es gab auch einige Tote. Vor allem gab es anschließend viele Tote und Menschen, die bis heute vermisst werden, die sich nämlich dieser Besetzung durch Russland widersetzt haben.
Vielleicht sollten wir kurz mal erklären, warum die Ukraine so unbewaffnet war.
Es ist so, dass die Ukraine Mitte der 90er Jahre sich von den Atomwaffen verabschiedet hat, die sie sozusagen geerbt hatte aus Sowjetzeiten, und im Gegenzug die Zusicherung bekommen von Russland, den USA und Großbritannien, dass diese für die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine einstehen werden. Und wörtlich haben sich diese drei Staaten in dem Dokument verpflichtet, dass keine ihrer Waffen jemals gegen die Ukraine eingesetzt wird, es sei denn zur Selbstverteidigung.
Kurz nach der Annexion der Krim kam es zu Kämpfen im Donbass.
Russland hat stets bestritten, russische Soldaten dorthin zu schicken oder auch nur Waffen hinüberzuschicken. Das ist aber, ich erinnere mich, sogar von Journalistenkollegen dokumentiert und gesehen worden, wie Russland Militärkonvois über die grüne Grenze von Russland aus in diese Konfliktgebiete in der Ostukraine gebracht hat.
Russland hat sich auch immer noch mal auf anderen Kontinenten eingemischt.
Seit 2015 kämpft die russische Armee auf der Seite des Diktators Assad in Syrien. Das ist eine Wegmarke, denn Russland stieß dort in eine Lücke, die die USA hinterlassen haben. Und anders als in der Ukraine ist das ein höchst offizieller Militäreinsatz. Beteiligt sind auch Söldner, die es offiziell gar nicht geben darf. Die Ziele damals waren vielfältig: einmal den Diktator Assad zu stützen, einen demokratischen Machtwechsel zu verhindern. Dann ging es Russland darum, seine Position in der Region zu festigen. Und es ging auch, das hat Präsident Putin sogar selbst so formuliert, darum, die russischen Waffen zu demonstrieren.
De facto ist es meiner Ansicht nach immer ein Kampf auch gegen Demokratiebewegungen.
Das ist richtig. In der Folge in Syrien haben wir inzwischen mehr als 6,5 Millionen Vertriebene und nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 500.000 Tote. Russland ist außerdem militärisch in Afrika aktiv. Dort kämpfen vor allem russische Söldner. Diese Söldner sind vor allem in Libyen aktiv, dort auf der Seite von General Haftar gegen die international anerkannte Regierung. Und insbesondere sind russische Söldner auch in kleinerem Maße in den Konflikten in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan, im Einsatz.
Nun der Krieg gegen ein Land, mit dem Russland jahrhundertelang verbunden war. Wer wissen will, wie die Verzahnung zwischen beiden Ländern zustande kam, muss bis ins Jahr 1654 zurückgehen, in die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, als Russland noch ein Randphänomen auf der Landkarte Europas war und Ostmitteleuropa beherrscht wurde vom Polnisch-Litauischen Reich. Was 1654 geschah, darüber informiert der Beitrag von Juri Silvestrov.
Es waren turbulente Zeiten in ganz Europa. 1654 war der Dreißigjährige Krieg zwar zu Ende, aber weite Teile Mitteleuropas litten schwer unter den Kriegsfolgen. England, Frankreich, Spanien und Italien wurden durch Aufstände und Kriege erschüttert. Im Norden Europas herrschte Schweden als Großmacht. Im Südosten war das Osmanische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Osteuropa war in dieser Zeit von der Polnisch-Litauischen Union dominiert. Auch die Ukraine, an der Südostgrenze Polens gelegen, stand unter polnischer Herrschaft. Gegen die polnischen Magnaten setzten sich jedoch Kosaken zur Wehr, die nördlich des Schwarzen Meeres für einen eigenen ukrainischen Staat kämpften. Ihr Führer war Bogdan Smelnitsky. Voller Selbstbewusstsein sagte er über sich und seinen Freiheitskampf der Saporoger Kosaken:
»Ich bin ein kleiner und unwichtiger Mann, aber ich werde Freiheit für mein ganzes Volk erkämpfen. Ich ziehe nicht ins Ausland, um gegen Türken und Tataren den Säbel zu erheben, aber ich komme an die Weichsel und sage den Polen: Sitzt da und schweigt. Kein Fürst bleibt in der Ukraine.«
Smelnitsky hatte Erfolg. Nach dem Aufstand unter seiner Führung konnten die Ukrainer einen selbstständigen Staat bilden. Doch der Preis war hoch. Der Krieg gegen Polen hatte die Ukraine völlig erschöpft. Ständige Mobilisierungen, Pest- und Cholera-Epidemien hatten viele Städte verheert. Die Landwirtschaft in dieser außerordentlich fruchtbaren Region befand sich im Niedergang. Viele Bauern waren mit der Politik der neuen Regierung nicht zufrieden. Auch die internationale Lage wurde für die Ukraine bedrohlich. Polen, Moldova, Transsilvanien und die Walachei bildeten ein anti-ukrainisches Bündnis. Um die Errungenschaften des Krieges zu sichern und den ukrainischen Staat zu bewahren, entschloss sich Chmelnitzki, nach einem Verbündeten zu suchen. Am 8. Januar 1654 versammelten sich über 300 der wichtigsten Vertreter des Chmelnitzki-Heeres in der alten Kosakenmetropole Pjereyaslav und berieten, mit wem sich die Ukraine verbünden könnte. Im sogenannten Pjereyaslav-Rat wandte sich Chmelnitzki an die Versammelten.
Seit 6 Jahren leben wir auf unserem Boden ohne Herren, in endlosen Kriegen gegen die Feinde. Wir sind der Sache überdrüssig geworden. Nun sind wir zusammengekommen, damit ihr unter 4 Herren wählt, wen ihr wollt. Der erste ist der türkische Zar. Er hat uns über seine Gesandten mehrmals unter seine Macht eingeladen. Der zweite ist der Krimmer Khan. Der dritte ist der polnische König. Der vierte ist der orthodoxe Herrscher von Großrussland. Nun könnt ihr wählen.
Die Versammelten lehnten ein Bündnis mit Türken oder Tataren ab, weil sie als Moslems andersgläubig waren. Zurück unter polnischer Herrschaft wollte auch niemand. So blieb Chmelnitzkis Pjereyaslav-Rat keine andere Wahl, als das Bündnis mit dem Zaren Alexei Michailowitsch zu suchen. Mit Russland also.
Der östliche Zar bekennt sich demselben Gesetz wie wir. Wir sind mit dem orthodoxen Großrussland ein Körper, der Jesus Christus als Haupt hat.
Für Russland, das seinen Botschafter nach Pjereyaslav gesandt hatte, war das Bündnis mit der Ukraine aus verschiedenen Gründen von Bedeutung. Es eröffnete einen Weg ans Schwarze Meer und stärkte die Herrschaft des russischen Zaren im Osten. Darüber hinaus bekam Russland ein 300.000 Mann starkes ukrainisches Heer, dessen Kern aus gut trainierten und erfahrenen Kosaken bestand. Trotz der eindeutigen Entscheidung für das Bündnis mit Russland wurden am 8. Januar 1654 in Pjereyaslav allerdings keine Papiere unterzeichnet. Ein richtiges Abkommen wurde erst im März abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatten viele Einwohner der Ukraine bereits dem russischen Zaren ihre Treue geschworen. Als erster wurde Chmelnitzki vereidigt. Dann zogen Vertreter der russischen Botschaft durch 117 Städte der Ukraine, um den Bürgern den Eid abzunehmen. Allerdings wollten nicht alle dem Beispiel des Kosakenführers folgen. So berichtet eine Chronik über die Haltung der geistlichen Oberhäupter.
Der Metropolit und der Archimandrit von Kiew wollen keinen Eid leisten. Sie haben erklärt, sie würden eher sterben, als dem Moskauer Zaren schwören. Und sie bestehen darauf.
Tatsache ist, die Entscheidung des Pjereyaslav-Rates am 8. Januar 1654 wurde zu einem Wendepunkt in der ukrainischen, russischen und osteuropäischen Geschichte. Das früher isolierte Russland machte einen großen Schritt beim Ausbau seiner Vormachtstellung am Ostrand Europas. Und das Schicksal der Ukraine war fortan eng mit Russland verbunden. Polen büßte seine Vormachtstellung in Osteuropa ein und die brandenburgischen Herrscher begannen, mit der Eingliederung Preußens in ihr Territorium, den Aufstieg zu einer Großmacht. So bildeten sich ab der Mitte des 17. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa die Kräfteverhältnisse heraus, die für lange Zeit das politische Geschehen bestimmen sollten. Die Ukraine spielte dabei, trotz des Selbstbewusstseins der Kosaken, keine eigenständige Rolle mehr.
Welch eine bittere Ironie der Geschichte. Im 17. Jahrhundert suchen ukrainische Potentaten Unterstützung gegen die Übermacht der polnisch-litauischen Herrschaft und tragen maßgeblich zum Aufstieg der Moskauer Herrscher bei. Und heute leugnet der Moskauer Machthaber Putin das Existenzrecht eines selbstständigen ukrainischen Staates. Der Krieg, mit dem er die Ukraine überzieht, hat nicht am 24. Februar 2022 angefangen, sondern 2014 im Donbass und mit der Annexion der Krim. Wenig später, 2015, hat der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht, Entscheidung in Kiew. Meine Kollegin Marie Sagenschneider hat damals auf dem blauen Sofa der Frankfurter Buchmesse mit Karl Schlögl über Russland, die Ukraine und über ein historisches Versagen Putins gesprochen, das Schlögl schon damals deutlich erkannt hat. Dieses Gespräch vermittelt auch eine Ahnung von dem kulturellen Reichtum des Landes, dem heute die Zerstörung droht. Marie Sagenschneider auf der Frankfurter Buchmesse 2015 im Gespräch mit Karl Schlögl zu seinem Buch Entscheidungen in Kiew – ukrainische Lektionen.
In diesem Buch, Herr Schlögl, gehen wir mit Ihnen gemeinsam durch die Ukraine, durch viele Städte mit klangvollen Namen, Odessa, Kiew, Charkow. Man kann sie gar nicht alle nennen. Und wir finden aber auch eine Analyse der aktuellen Situation, auch eine Analyse der Lage des Autors. Denn sie hat diese Annexion der Krim, dieser Krieg gegen die Ukraine, schier aus der Bahn geworfen. Warum?
Naja, ich war nicht darauf gefasst, dass das passieren könnte. Für mich war das wie so ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich war darauf nicht vorbereitet. Es gab ja Leute, die vielleicht ein Gespür dafür hatten, dass mit Georgien 2008 oder mit Transnistrien in diesem Grenzton des alten Imperiums etwas passierte. Bei mir war das nicht so. Und der Hauptgrund ist, glaube ich, nicht, dass ich mir etwas vorgemacht hätte über die Schwierigkeiten, die Russland oder die Ukraine haben, sondern mein Zutrauen, dass dieses große Land, Russland, es irgendwie schaffen würde, mit seinen inneren Widersprüchen und Konflikten und Problemen fertig zu werden, war sehr groß. Und ich bin jetzt seit vielen Jahrzehnten dort und mich hat immer beeindruckt, die Fähigkeit, mit fast aussichtslosen Situationen umzugehen, die Improvisationsfähigkeit, Krisen zu bewältigen, wo wir in unseren Breitengraden wahrscheinlich eher hysterisch würden oder panisch reagieren und ausrasten würden. Also meine Zuversicht, dass Russland die Krise und den inneren Stress bewältigen würde, war sehr groß und ich war nicht darauf gefasst, dass es einer einzigen Figur oder einem kleinen Kreis von Leuten gelingen könnte, für einen Augenblick eine Geschichte in eine andere Richtung zu wenden und etwas zu tun, was eigentlich völlig undenkbar ist und ich würde sagen, bis auf den heutigen Tag, denn es ist vollständig klar, trotz dieser Meinungsumfragen und Wahlergebnisse mit 80-85%, die pro putinisch sind. Es ist für die überwältigende Mehrheit der russischen Bürger einfach undenkbar, dass ein Krieg gegen die Ukraine, gegen das ukrainische Brudervolk geführt wird. Es sind so enge Verbindungen, familiär, berufsmäßig. Man hat studiert, man ging hin und her zwischen der Ukraine und russischen Universitäten, Städten. Es sind Millionen von Familien, die auf beiden Seiten der Grenze gelebt haben. Also dass ein Krieg und eine Aggression gegen die Ukraine geführt würde, das war eigentlich undenkbar und ist undenkbar. Und das ist auch der Grund, warum darüber nicht gesprochen werden kann in der Öffentlichkeit, sondern man spricht ja von Abwehr des Nationalismus, der faschistischen Junta, die Wiederholung des sozusagen der ganzen Sprache des großen Vaterländischen Krieges, den man gegen die Regierung in Kiew wendet. Also man kann über den Krieg nicht sprechen, aus guten Gründen, weil es eigentlich nach meiner Erfahrung für russische Bürger, und ich bin sehr viel dort, eigentlich undenkbar ist, dass man gegen die Ukraine einen Krieg angezettelt hat. Aber das ist passiert und das ist der Grund einer tiefen Erschütterung, muss ich sagen. Darauf war ich, wie gesagt, nicht gefasst. Und ich habe jetzt angefangen, mich noch einmal mit der Ukraine zu beschäftigen. Ich meine, ich war ja nicht zum ersten Mal in der Ukraine, jetzt im letzten Jahr, sondern ich bin ja ein Veteran eigentlich des Sowjetunion-Tourismus. Ich war in 66, war ich zum ersten Mal dort von einer bayerischen Internatsschule aus, wo wir Russisch lernen konnten. Ich wusste, was Uschgorod, Mukatschewo, Lemberg, Kiew, Charkiw, was das war. Aber es waren immer sozusagen Städte im sowjetischen Raum. Es waren immer, die Ukraine war immer ein Land, das man durchquert hat, ja, auf dem Weg nach Moskau oder wenn man was zu tun hatte. Man reiste immer über Moskau. Diese ganze Perspektive war Moskau-zentriert, Hauptstadt-zentriert, russo-zentrisch. Und man hat eigentlich die Ukraine immer so als eine Abart oder eine Unterabteilung des Russischen wahrgenommen, so als Hinterhof, als Provinz. Und für mich ist eigentlich das Hauptergebnis dieses letzten Jahres, dass es in politischer, in auch wirtschaftlicher und in mentaler Hinsicht zu so etwas wie einer Entprovinzialisierung der Ukraine gekommen ist. Sie versteht sich selbst nicht mehr als Unterabteilung, Provinz des großen Imperiums, sondern sie ist ein selbstständiges Subjekt, das sich artikuliert, das eine großartige junge Literatur hervorgebracht hat und die uns was zu sagen haben und die uns was zu zeigen haben.
Aber wir wissen alle, dass Putin das ganz anders sieht. Von Putin stammen diese Sätze, wo Russisch gesprochen wird, ist Russland. Und die Krim sei eine blutende, offene Wunde Russlands. Sie sagen, es gibt so viele familiäre Verbindungen, dass es eigentlich so undenkbar ist. Und trotzdem erhält ja Putin dafür eine große Unterstützung im eigenen Land. Also sehr viel mehr eine Unterstützung, die gar nicht denkbar war, als er die Kriege in Tschetschenien geführt hat zum Beispiel. Wo es ja auch um Vorherrschaft an den Rändern des Imperiums ging.
Es wäre ganz leichtfertig und leichtsinnig zu leugnen, dass das so ist, dass es diesen großen Zuspruch gibt und man muss den sehr ernst nehmen. Und das ist ja auch einer der Gründe für diese schiere Ohnmacht, in der sich sozusagen diese 15-20%, die nicht damit einverstanden sind, ja, und die es ja gibt, und das ist keine so kleine Gruppe, aber sie ist trotzdem im Verhältnis dazu in der Defensive, sie ist abgedrängt in marginale, ins Internet, in marginale Fernsehkanäle, die man nicht überall sehen kann. Also es ist wahr. Es gibt diesen Zuspruch und den muss man analysieren. Und ob ich das jetzt in der Kürze zusammenbringen kann, weiß ich nicht. Es gibt natürlich dieses Gefühl, dass die Auflösung des Imperiums, die Sowjetunion, dass das ein gravierender Einschnitt gewesen ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und wer in den 90er Jahren im Land unterwegs war, der hat natürlich kapiert, dass die Auflösung eines Imperiums, eines Staates nicht einfach ein Dekret, den Schalter umlegen ist, sondern etwas sehr Gravierendes ist. Die Leute sind plötzlich mit Grenzen konfrontiert. Ja, ich saß im Bus von Kaunas nach Kaliningrad. Die Leute fuhren, wie immer, über die Memel fahren ins Kaliningrader Gebiet. Plötzlich gibt es eine Grenze. Ja, die Leute im Bus haben angefangen zu weinen. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Also plötzlich gab es innere Grenzen. Man musste einen Pass haben oder einen Ausweis, um dorthin zu fahren, wo man immer hinfahren konnte. Plötzlich waren die russischsprachigen oder die Sowjetbürger russischer Zunge in Kasachstan, wo auch immer, sozusagen versetzt in die Situation einer Diaspora. Und es ging ihnen sehr schlecht Anfang der 90er Jahre. Da gab es zum Teil zu Pogromen. Sie waren deklassiert, sie hatten ihre Stellung verloren und sie mussten zurück. Und jeder hat es auf seine Weise gemacht und Millionen waren betroffen, die ohne große staatliche Hilfe zurück ins Mutterland gingen, wie das hieß, zogen in verlassene Dörfer im Smolensk-Gebiet und so weiter. Ein drittes, was man vielleicht erwähnen muss, nach diesen chaotischen Verhältnissen der 90er Jahre trat in diesen Nullerjahren so etwas wie eine Beruhigung ein. Ich denke aber, dass es nicht primär das Ergebnis einer intelligenten Moderierung und Stabilisierungspolitik der putinschen Mannschaft gewesen ist, sondern es passierte etwas, worauf viele nicht gefasst waren, ein großer Glücksfall, nämlich dass der Weltmarkt sich so günstig entwickelt hat, dass Russland in sehr kurzer Zeit ungeheure Reserven an Geld, Valuta anhäufen konnte, sehr schnell. Und es ist in der Tat in diesen 10 Jahren danach eine Boom-Situation entstanden. Also wenn man in Moskau war, es war einfach so, jedes Jahr hat sich die Stadt verändert. Und auch jetzt, ich war vor einem Monat da, man hat den Eindruck, es ist eine so ungeheure, kraftvolle Maschine, wo man sich fragt, woher kommt eigentlich die Kraft? Das betrifft nicht das ganze Land. Ja, wenn Sie 100 Kilometer rausgehen, kommen Sie in Landstriche, wirklich 100 Kilometer, eine Stunde mit der Elektrichka. Sie glauben, Sie sind im 19. Jahrhundert, wo die Strukturen zusammenbrechen, der Strom nicht mehr funktioniert, die Wege nicht befahrbar sind und so weiter. Aber es hat diesen Schub an Wohlstand gegeben und Sie können nach Saratow, Samara, nach Nizhny kommen. Da gibt es Zonen mit diesen riesen Malls, die viel größer, prächtiger sind, als wir uns das hier vorstellen können und als wir es gewöhnt sind. Ja, aber das hat etwas zu tun mit diesem ungeheuren Zustrom der Gunst des Weltmarktes. Und das Schlimme ist eigentlich, dass die günstige Situation, die Aufgaben des Landes anzupacken für eine Modernisierung, die fällig ist, dass das verspielt worden ist. Und das ist meiner Meinung nach das große Versagen von Putin. In diesem Sinn ist für mich Putin ein Failing Man. Er hat nicht das getan, was eigentlich seit Ende der Sowjetunion klar war, nämlich das Land, das so erschöpft war, neu aufzustellen, die Energien, die in diesem großen und reichen Land vorhanden sind, zusammenzufassen, zur Geltung kommen zu lassen, die unternehmerischen Kräfte ins Spiel zu bringen, sondern stattdessen gibt es ein Gefühl, dass man eigentlich nicht viel machen kann. Und es ist einfach so, dass in den letzten 10, 20 Jahren Hunderttausende, ja und Millionen von russischen Bürgern, Bürger der Russländischen Föderation im Ausland gewesen sind. Sie wissen, wie das funktioniert. Sie wissen, was man machen kann und wie ein modernes Land aussieht. Und das hat er nicht gemacht. Und ich glaube, dass der Krieg und der Aufbau eines Feindbildes, eines Bedrohungsszenarios von außen und diese Demonstration von Macht und Stärke, dass das in gewisser Weise eine Ersatzhandlung für das Scheitern der wirklichen, in den wirklich schwierigen Aufgaben ist, das Land zu modernisieren. Und ich möchte eine Formel wiederholen. Ich nehme keinen Abstand davon. Ich verfolge den Neubau der Infrastruktur, also die Hauptstraße, den Highway zwischen Moskau und St. Petersburg. Seit 25 Jahren und noch länger ist diese Zentralachse, wird nicht fertig. Ja, aber es ist möglich, eine chirurgisch präzise Militäraktion durchzuführen auf der Krim und anderswo. Und dieses Verhältnis, dass man nicht fertig wird eigentlich mit den großen, ja ich würde sagen säkularen Aufgaben, das Land ins 21. Jahrhundert zu führen, das passiert nicht. Aber stattdessen gibt es einen kleinen, siegreichen Krieg vorläufig, der aber im Grunde eine Tragödie ist und zu Verwüstungen geführt hat zwischen Russen und Ukrainern. Ich glaube, es wird Generationen dauern, bis das überwunden sein wird.
Und wir müssen natürlich auch fragen, was bedeutet das für die Ukraine? Und vielleicht auch erstmal klären, was für ein Land ist die Ukraine dann überhaupt? Seit 1991 unabhängig, hat 45 Millionen Einwohner, flächenmäßig, das muss man sich wirklich klar machen, flächenmäßig das zweitgrößte Land Europas mit einer in kurzen Phasen sehr strahlenden Geschichte, aber auch mit einer sehr furchtbaren Geschichte, allein schon, wenn man das 20. Jahrhundert nimmt, also Schauplatz des Ersten und Zweiten Weltkrieges, des russischen Bürgerkrieges, der Zwangskollektivierung, der Hungersnot, der großen, nicht zu vergessen, die Zeit des Nationalsozialismus, es sind Millionen Menschen gestorben und es ist dann verblüffend, auch wenn man das in Ihrem Buch liest, Sie haben ja wirklich einen sehr langen Blick, es versammelt ältere Städteporträts, neuere Städteporträts. Man ist eigentlich überrascht, dass die Ukraine heute da steht, wo sie steht, mit dieser Geschichte des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen im Rücken.
Ja, es ist ein unglaublich vielgestaltiges Land und für mich hat sich die Ukraine ja auch zunächst hauptsächlich definiert über die Begegnung mit diesen einzelnen Orten, also diesen unglaublich eindrucksvollen Kulturen. Ja, wenn man in Lemberg ist, man denkt, man ist in einer sozusagen Vorstadt von Wien. Das ist eine ganz andere Situation mit Cafés und Theater und Corso und so weiter. Dann sind Sie in Odessa, Sie haben das Meer vor sich, Sie haben diese Neustadt, diesen geometrischen Raster der Neugründung dieser Stadt am Schwarzen Meer. Sie haben den Klassizismus, diesen ungeheuren Reichtum der Stadt, die ein Zentrum der russisch-jüdischen Kultur und Literatur gewesen ist. Dann sind Sie plötzlich in einem ganz anderen, im Norden, in Charkiw, auch eine reiche Stadt des Südens des Russischen Reiches mit ungeheuren Bauten, Bahnhöfen, Banken, Hotels und so weiter. Aber eine Stadt, die wir gar nicht kennen in der Regel, wenn man nicht Spezialist ist. Charkiw war der bedeutendste Bauort der europäischen Architekturmoderne. Also es gibt nirgends, nicht in Rotterdam, nicht in Moskau, nicht in Berlin, nicht in Brünn, gibt es eine so großartige Anlage des modernen Bauens, also das neue Charkiw. Charkiw war ja ukrainische Hauptstadt für 10 Jahre, 20er Jahre bis Mitte der 30er. Und dann Kiew natürlich. Man sagt, Mandelstam hat von Puschkin gesagt, das ist eine Stadt, wo selbst Puschkin die Stimme versagt. Ja, wenn man oben auf den Hügeln über dem Dnepr steht und auf die andere Seite, auf die Ebene guckt, es ist ein Moment von Erhabenheit. Was ich sagen will, es sind so verschiedene Geschichten in diesem Land vorhanden. Und das macht einerseits den Reichtum aus, diese Vielgestaltigkeit und Heterogenität, aber auch die ganze Schwierigkeit. Also das, was man heute immer mit Fragilität und dass sie eigentlich gar kein Staat ist und keine Nation. Ich würde sagen, es gibt einen Prozess der Nationsbildung einer verspäteten Nation. Das ist ja nicht so einzigartig. Auch die Deutschen gehören bekanntlich zu diesen Latecomer, zu diesen späten Nationen. Ich würde sagen, auch für die moderne russländische Nation gilt das auch. Hier steht diese Nationsbildung noch bevor. Und diese Schwierigkeit, wie man eine Nation, die doch schon mehrere Anläufe gemacht hat, ja, die Kosaken, das Hetmanat, der Zerfall der Imperien nach dem Ersten Weltkrieg, jetzt der Zerfall des Imperiums. Also es hat immer wieder Chancen gegeben, sozusagen zu sich selbst zu finden, zu einer eigenen Staatlichkeit. Aber die Verhältnisse waren gegen die Ukraine. Und eigentlich ist dieses Vierteljahrhundert einer mehr oder weniger also schwierigen, komplizierten, aber eigentlich gewaltlosen Emanzipation. Man muss sagen, es hat bis zum Dezember 13 und Frühjahr 14 sind diese Machtwechsel, Regierungswechsel, sind eigentlich alle mehr oder weniger gewaltlos vor sich gegangen, was nicht so selbstverständlich gewesen ist. Und ich glaube, dass es keine Garantie gibt, aber ich habe die Zuversicht aus dem, was ich von meinen Reisen mitbringe, dass den Ukrainern der Ernst der Lage sehr bewusst ist und es gibt so einen Moment von Gefasstheit und Ernsthaftigkeit, also die sich für mich in solchen Dingen zeigt, dass die Zeitungen voll sind von Hinweisen, wie komme ich über den nächsten Winter, wie spare ich Energie. Die Energiepreise sind ja wahnsinnig sozusagen auf Marktniveau angehoben worden. Man weiß gar nicht, wie man das sozusagen im Haushalt einer Normalfamilie bewältigen kann. Also es gibt eine Gefasstheit und eine Ernsthaftigkeit, jedenfalls bei der Masse, dass es immer noch Verrückte gibt, ja, verrückte Oligarchen, die glauben, sie könnten eine Bank hijacken, besetzen, ja, mit ihren eigenen Werkschutzkommandos. Das ist eine andere Sache. Die gibt es auf beiden Enden des politischen Spektrums. Die gibt es bei den Leuten, die zurück wollen, der Partei der Region im Donbass. Die gibt es bei den Rechtsextremisten, Nationalisten und Faschisten, die es auch gibt. Und die stellen eine Bedrohung eines Kurses dar, der irgendwie versucht, Zeit zu gewinnen für diese dringend notwendigen Reformen. Und es gibt eben doch auch ein paar Sachen, die offensichtlich glücken. Ja? Also das ist diese Polizeireform. Ich meine, man hatte die Polizei dort, aber nicht nur dort, in fast allen postsowjetischen Staaten war sozusagen eine, wie nennt man das,
Eine Polizei, die nicht unbedingt im Sinne des Bürgers gehandelt hat.
Nein, die an der Straße steht und einkassiert, ja, genau. Die Hindernisse aufstellt, damit man in eine Falle geht. Und
Wegelagerer,
das ist das Wort. Wegelagerer, um kassieren zu können. Und sie hat sozusagen einen Schnitt gemacht.
Also die entscheidende Frage wird wahrscheinlich auch sein, wie groß der Anteil der Zivilbevölkerung letztlich ist, die das mittragen. Also man erlebt schon auch viele junge Menschen, die den Marsch durch die Institutionen antreten. Auf der anderen Seite, Sie haben das angesprochen, ist die Ukraine eben auch ein Land, habe ich bei Ihnen gelernt, das tatsächlich Grenzland übersetzt heißt, aber ein Land, in dem die Grenzen auch innerhalb der Ukraine verlaufen, weil so ganz unterschiedliche Einflüsse dort zusammengekommen sind, von Habsburg, Russisch, Polnisch bis hin zu mediterran, jüdisch, Sie sagen ein Europa im Kleinen. Und das wird eben, glaube ich, die Frage sein, also inwieweit die Zivilbevölkerung in ihrer Mehrheit stark genug ist, das dann mitzutragen. Denn die Erfahrung bisher belegt nicht, dass es positiv verlaufen ist. Also die Orangene Revolution ist auch gescheitert.
Ja, es gibt keine Garantie, keinen Automatismus. Aber ich glaube, der Masse der Bevölkerung ist irgendwie klar, dass etwas Elementares auf dem Spiel steht. Ja? Und das meinte ich mit Gefasstheit und Ernsthaftigkeit. Und meine Hoffnung ist einfach, dass ganz oben keine Fehler gemacht werden. Also, dass man Dinge vermeidet, die völlig unnötig sind. Ja? Also, das ist ja auch hier bekannt, diese ganze Auseinandersetzung um die Denkmäler, ja? Und die Umbenennung von Straßen. Es ist einfach, einerseits ist es ganz logisch, das gab es ja auch in Ostdeutschland, in Polen, in der Tschechoslowakei, dass man diese Namen, die eigentlich mit der ukrainischen Geschichte und so weiter gar nichts zu tun haben oder nicht viel, ich meine, was hat Lenin im Großen und Ganzen, also mit Lemberg und mit Odessa und so weiter zu tun oder diese ganzen Figuren? Warum muss man das jetzt zu einem Punkt machen der Auseinandersetzung? Ja, und das ist aber gemacht worden. Ja, als ich in Charkiw zuletzt war, da haben sie den Orzhenikidze demontiert vor dem großen Traktor, vor dem Charkower Traktorenwerk, eines der größten Traktorenwerke der 30er Jahre. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Und ich fand eigentlich eine viel elegantere und ich würde sagen zusammenschließende Geste in Saporoje, da steht natürlich auch ein monumentaler Lenin, dem haben sie einfach einen blau-gelben Schal umgebunden, ja, oder eine blau-gelbe Kappe aufgesetzt, ja, und dort soll er stehen, ja, er soll stehen, bis das Land sich gefangen hat und das Wichtigere gemacht hat und das Wichtigere ist, diese Reform durchzuführen, diesen Abschied von der Korruption und dass die Anzeichen sich mehren, dass es gelingt. Also nicht von heute auf morgen, aber mehrere solche geglückten Reformen wie die Polizeireform oder der Hinweis auf die außerordentlich erfolgreiche und große Ernte in diesem Jahr. Ich meine, die Ukraine ist bis heute eben ein bedeutendes Agrarland, wo man sozusagen die Positiva des Landes ins Spiel bringt und nicht nur sozusagen die darauf hindeuten, dass alles den Bach runtergeht, woran eine Seite natürlich ein ganz spezielles Interesse hat.
Sie hörten ein Gespräch, das Marie Sagenschneider mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögl 2015 auf der Frankfurter Buchmesse geführt hat. Das Buch ist nach wie vor sehr lesenswert. Karl Schlögl, Entscheidungen in Kiew, ukrainische Lektionen, erschienen im Hansa Verlag, 352 Seiten, 21,90 €.